Wir nehmen die Bibel in 1. Mose 1 und 2 genauso ernst wie sonst auch an anderen Stellen. Traurig ist, dass ein Großteil der Gemeinden heutzutage auf den Zug der theistischen Evolution aufgesprungen ist. Sie hat nicht nur die Glaubwürdigkeit der Schrift damit untergraben, sondern auch ihre eigene Glaubwürdigkeit. Sie hat damit den verlorenen Zustand der Menschheit beigetragen, wir haben das in der ersten Stunde ein bisschen beleuchtet, zu dem Abfall, der in der Gemeinde stattfindet, beigetragen. Und das ist sehr ernst. Wir dürfen das nicht tun, sondern wir müssen an der Schrift bleiben. Wir sind zu 1. Mose 1 gekommen und sind voller Zuversicht, dass das, was dort steht, absolut wahr ist. Es ist die Bibel, es ist das Wort Gottes. Und in 1. Mose 1 findet sich der einzige und der einzig richtig, der einzig wahre Schöpfungsbericht. Ihr Lieben, das nicht zu glauben, ist das größte Verbrechen der Menschheit. Größer als der Angriff sonstiger Terrororganisationen ist das Verleugnen der Heiligen Schrift. Sein Wort abzulehnen. Und das letzte Mal haben wir uns in Kapitel 1 zunächst mit den Versen 24 und 25 beschäftigt und wir haben gesehen, dass Landtiere in drei Kategorien unterteilt wurden. Beide Verse erwähnen diese Kategorien. Und auch eine davon wird in Vers 26 wiederholt. Es gibt die Kategorie Vieh, von der wir gesagt haben, dass es sich dabei um die gezähmten Tiere handelt. Dann gibt es das Gewürm. Das sind die Tiere, die dicht über dem Boden leben. Von Insekten bis zu Nagetieren hin zu Reptilien und alle anderen Dinge, die da rumkriechen. Und dann gibt es noch Tiere der Erde, was ich zweifelsohne auf die höheren ungezähmten Vierbeiner bezieht, die auf der Erde wandeln. Und als Gott diese Tiere schuf, verlieh er dem Umfeld für den Menschen sozusagen den letzten Schliff. Und dann kommen wir zu den Versen 26 und 27. Und wir haben das letztes Mal schon gesehen und wir haben dort die Details uns schon angesehen. Jetzt befassen wir uns also mit dem Menschen. Alles ist für den Menschen bereit. Das gesamte Universum wurde geschaffen, damit der Mensch darin leben kann. Und wir sehen, wie Gott darin gewirkt hat, in diesem Universum. Und so ist der Mensch jetzt in der Lage, Gott die Ehre zu geben. Wie der Prophet Jesaja sagte, Gott hat eine ganze Welt erschaffen, ein ganzes Umfeld für den Menschen, damit der Mensch dieses wunderbare, schöpferische Genie von Gottes Verstand sehen kann. Und damit Gott seine Schönheit und seine Ordnung durch die erschaffene Welt unter Beweis stellen kann. Gott hat ein Umfeld geschaffen, das seine Herrlichkeit zur Schau stellt. Und dann als krönender Abschluss erhält der Mensch ein Haus, einen Körper, nachdem alles andere für ihn vorbereitet wurde. In Vers 26 heißt es, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und hier begegnen wir erstmals der Krone der Schöpfung, dem Menschen. Und es gibt vier Merkmale bei der Erschaffung der Menschen, die hier umrissen werden. Vier Merkmale. Und das erste ist das, was uns am meisten ausmacht. Lasst uns Menschen in unserem Bild machen. Gleich danach wird noch einmal etwas anderes gesagt, uns ähnlich. Wir haben gesehen, das waren Synonyme. Und Vers 27 heißt es, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Dieser Punkt wird viermal wiederholt, damit wir das ja nicht übersehen. Okay? Viermal. Und auch gleich noch einmal in Kapitel 5, Vers 1, da heißt es, dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, macht er ihn Gott ähnlich. Nun, was bedeutet es, in Gottes Ebenbild geschaffen zu werden? Zunächst einmal bedeutet es, dass wir keine Tiere sind. Dass ihr es nicht seid und keine höher entwickelten Tiere, ihr habt euch weder von einem Affen noch von einem Pavian weiterentwickelt oder irgendwas anderem. Der Mensch wurde von Anfang an nach einem göttlichen Vorbild erschaffen, statt von einem irdischen, materiellen Vorbild. Übrigens ist der Mensch das einzige Lebewesen im Zeitraum-Kontinuum, das nach einem göttlichen Vorbild erschaffen wurde. Der Mensch ist transzendent und der wahrste Teil des Menschen lässt sich nicht anhand einer chemischen Formel reproduzieren oder in der DNS aufspüren. Er lässt sich auch nicht in den Chromosomen nachweisen. Er lässt sich nicht nachweisen, wenn man sein Gehirn seziert, sehr appetitlich, und sein Herz aufschneidet. Er lässt sich nicht aufspüren, wenn man mit seinem Nervensystem experimentiert. Ihr könnt also alle möglichen wissenschaftlichen Experimente zur Anatomie des Menschen nehmen und werdet doch nie den wahren Teil des Menschen finden, der in der immateriellen Realität besteht, dass der Mensch ein transzendentes Wesen ist. Der Mensch unterscheidet sich von jedem anderen erschaffenen Lebewesen. Salomo drückt das sehr schön aus in Prediger Kapitel 3 und Vers 11. Er sagt dort, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen, das sind die Menschen, ins Herz gelegt. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Er hat ihnen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und das trifft nur auf den Menschen zu. Nur für die Menschen. Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt und man kann uns unseren Leib wohl nehmen, man kann uns töten, aber wir werden dennoch leben. Wenn wir vom Ebenbild Gottes reden, geht es also nicht um irgendeine physische Form. Das Ebenbild Gottes weist auf Attribute hin, die kein Tier aufweist. Und das Wort, das ich euch genannt habe, um das zu beschreiben, ist persönlich. Der Mensch ist eine Persönlichkeit, eine Personalität. Das sind seine Wesensmerkmale. Er ist sich seiner selbst bewusst und obwohl Tiere sich ihres Umfeldes durchaus bewusst werden können, denn sie reagieren auf ihre Umwelt, so wissen sie dennoch nicht, dass sie auf ihr Umfeld reagieren. Alles geschieht bei den Tieren instinktiv. Aber der Mensch hat ein Bewusstsein und er reagiert auf sein Umfeld und weiß, wie er reagieren muss, weil er kognitiv, weil er verstandesmäßig reagiert. Der Mensch verfügt über Verstand. Der Mensch ist fähig, abstrakt zu denken. Der Mensch ist fähig, Schönheit zu schätzen, Gefühle zu empfinden. Und er hat ein moralisches Bewusstsein. Und vor allem, wie wir letztes Mal angemerkt haben, verfügt der Mensch über die Fähigkeit und Notwendigkeit, Beziehungen zu anderen einzugehen. Er kann Beziehungen zu Menschen haben und besondere auch zu Gott. Und das ist wohl am wichtigsten. Menschen können Gott lieben, sie können ihn anbeten. Und das bedeutet, es ein Mensch zu sein und eine Persönlichkeit zu haben. Der Mensch ist in der Lage zu lieben. Der Mensch ist in der Lage, mit anderen zu kommunizieren, sich mit anderen zu unterhalten, Gemeinschaft zu haben. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das über ein komplexes Sprachvermögen verfügt. All das weist uns auf die Dreieinigkeit hin. Und deshalb heißt es ja dort in Vers 26, wie ich euch letztes Mal gesagt habe, lasset uns Menschen machen. Hier wird Gott das erste Mal im Plural präsentiert, weil er den Menschen in seinem Ebenbild macht und der Mensch für persönliche Beziehung gemacht ist. Gott offenbart die Tatsache, dass er selbst eine Dreieinigkeit ist und das wissen wir, weil es sich in den restlichen Büchern der Schrift so deutlich zeigt, besonders im Neuen Testament, sodass Gott in den Beziehungen der Dreieinigkeit das Vorbild für die Beziehung des Menschen etabliert. Und das ist sozusagen, müsst ihr euch nicht merken, die ontologische Essenz oder das Wesen des Menschen. Die ethische Essenz, das ethische Wesen des Menschen ist, dass er über die Fähigkeit verfügt, sich moralisch zu verhalten. Er verfügt über die Fähigkeit, heilig und gerecht zu sein. Er verfügt über die Fähigkeit, geheiligt zu werden. Er verfügt über die Fähigkeit, göttliches und ewiges Heil zu empfangen. Der Mensch wurde also als Gottes Ebenbild geschaffen und das weist in erster Linie auf Persönlichkeit und auf Beziehungen hin. Nun lass uns jetzt die verbleibenden drei Merkmale uns anschauen, die hier beschrieben werden. Das zweite Merkmal ist, dass der Mensch nicht nur als Gottes Ebenbild gemacht wurde, sondern auch der König der Erde ist. Jetzt denkt ihr, wo steht da König? Ja, das ist er. Das sehen wir in den Versen 26 und 28. Vers 26 sagt Gott erst, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich und dann, die sollen herrschen. Und weiter wird dann geschrieben, worüber? Die Fische des Meeres, die Vögel am Himmel, das Vieh, überall auf der Erde, alles Gewürm auf der Erde. Und dann Vers 28 heißt es dann nochmals, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Der Mensch wurde von Gott als Herrscher über den Planeten vorgesehen, als König der Erde sozusagen. Und in Vers 26 heißt es, sie sollen herrschen. Vers 28, macht sie euch untertan und herrscht. Nun, der Mensch als Spezies wurde in Gottes Ebenbild erschaffen, nach göttlichem Vorbild, und erhielt die Verantwortung, über die ganze Schöpfung zu herrschen. Die ganze Schöpfung. Und bei dieser Erklärung ruft Gott uns noch einmal die Abfolge in Erinnerung. Erinnert euch sicherlich, dass am fünften Tag die Fische kamen, dann die Vögel des Himmels und dann am sechsten Tag das Vieh, das Gewürm und die Tiere des Landes oder alles Lebendige, das sich regt auf der Erde, wie es am Ende von Vers 28 heißt. Die Abfolge wird hier also wiederholt. Alle erschaffenen höheren Lebensformen, das heißt, die über den Pflanzen stehen, über die wir auch gleich noch sprechen werden, unterstehen der Herrschaft des Menschen. Und das beinhaltet etwas sehr, sehr Praktisches. Schaut einmal in Kapitel 2 und Vers 19. Und da sehen wir noch einmal denselben Schöpfungsbericht mit ein paar zusätzlichen Einblicken, zusätzliche Informationen. Da heißt es, und Jahwe, Gott, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Und das wissen wir schon. Das ist nur noch einmal eine Zusammenfassung und Wiederholung. Und dann heißt es, und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Und das war die erste Aufgabe des Menschen. Wenn er über die Schöpfung herrschen sollte, musste er sie identifizieren. Und er musste die Schöpfung klassifizieren, und das tat er. Er besaß die Fähigkeit, die Charakteristiken eines bestimmten Lebewesens zu betrachten und dieses dann mit einem passenden Namen zu belegen. Und das tat er. Wie er das tat, ich weiß es nicht. Er tat es aber. Und so steht es da und so ist es geschehen. Der Mensch hat dennoch eine zweite Aufgabe in Bezug auf seine Herrschaft und über die Schöpfung. Die sehen wir dann in Vers 15, Kapitel 2, Vers 15. Und Gott oder Jahwe nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Es ist nicht so einfach, vergesst nicht, das ist vor dem Sündenfall. Es gab noch keinen Fluch, es gab keine Sünde, es gab keinen Tod. Aber irgendwie pflegte er, der Mensch, den Garten Gottes. Und er musste den Garten Gottes pflegen. Wir wissen nicht genau, was das bedeutete, aber es war seine Verantwortung, sich darum zu kümmern, dass der Garten Gottes bebaut wurde und gedieh. Ab Vers 8 in Kapitel 2 können wir ein wenig über diesen Garten herausfinden. Wir lesen. Und Jahwe Gott pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Jahwe Gott ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Das haben wir bereits in Kapitel 1 erfahren. Hier wird es nur noch einmal mit etwas mehr Details wiederholt. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Zwei Bäume werden als ganz besondere Bäume hier hervorgehoben. Es ging aber ein Strom von Eden, um den Garten zu bewässern. Und von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Der erste hieß Pison. Das ist der, welcher das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort kommt auch das Bedolach-Harz vor und der Edelstein Onyx. Der zweite Strom heißt Gihon. Das ist der, welches das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Tigris. Das ist der, welcher östlich von Assur fließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Jahwe Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Und wir wissen, Pflanzen brauchen Wasser. Und der Mensch war dafür verantwortlich, dass alle Dinge und alle Lebewesen das hatten, was sie brauchten. Und ich weiß nicht, was das genau vor dem Fall beinhaltete, weil nichts sterben konnte. Aber vielleicht konnte es noch besser gedeihen, noch großartiger zur Ehre Gottes, wenn es vom Menschen sorgfältig gepflegt wurde. Im Garten gab Gott dem Menschen auch die Verantwortung dafür, die Tiere zu benennen. Das haben wir schon gesehen. Wie genau das wirklich geschehen ist, keine Ahnung. Kommen immer wieder Leute auf mich zu, fragen, hey, wie hat er das gemacht? Ich sage, ich würde es euch sagen, wenn es da stehen würde, aber ich habe keine Ahnung, wie das passiert, wie das in der Schnelle geschehen konnte. Ich weiß es nicht, aber es ist so geschehen. Lass uns für einen Moment zu Vers 16 in Kapitel 2 gehen. Da heißt es, und Jahwe Gott gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Er sagt einfach, ihr könnt alles genießen. Alles. Absolut alles könnt ihr essen, was da so rumwächst und was da rumhängt. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Sterben? Was ist denn sterben? Was ist das? Das werden sich sicherlich Adam und Eva gefragt haben. Und das war die einzige Warnung und Einschränkung in diesem Text. Abgesehen davon platziert Gott also den Menschen in seinen Garten und gibt ihm die Verantwortung dafür und ebenso alle Tiere zu benennen. Und das zeigt seine kognitiven Fähigkeiten und seine Fähigkeiten, den Garten zu kultivieren. Ja, die Aufgabe des Menschen bestand darin, etwas über Gottes Schöpfung zu erfahren und diese Schöpfung dann irgendwie zu formen, damit sie in jeder Weise eine Ehre für ihren Schöpfer war. Aber vergesst nicht, es gab keine Furcht, es gab keinen Tod, es gab kein Blutvergießen, aber der Mensch hatte nichtsdestotrotz die Aufgabe, den Garten Gottes zu kultivieren. Nun, wenn ihr das heute tut, dann als solche, die nach dem Sündenfall einen Garten pflegen, in dem der Tod existiert. Ich meine, geht euch mal in euren Garten, seht ihr das? Der Fall, die Sünde und der Tod haben sich auf sehr brutale Weise ausgewirkt. Aber wir leben immer noch in einer Welt, die Gott geplant hat, um seine Herrlichkeit zu manifestieren. Und wir haben eine Verantwortung gegenüber der Natur. Das ist tatsächlich so. Wenn ihr all die prächtigen und wunderschönen Pflanzen seht, die in euren Gärten oder auf euren Balkon oder in eurem Hinterzimmer gedeihen, dann solltet ihr Gott darüber verherrlichen und ihn preisen. Diese wunderschönen Pflanzen sind einfach dazu da, damit ihr Gott preist. In gewisser Weise seid ihr Diener Gottes, wenn ihr die Schöpfung in einem Garten kultiviert. Wir beten nicht die Pflanzen an. Wir beten auch nicht die Vögel an, sondern Gott. Und wenn Gott euch ein wenig Platz gegeben hat, ein kleines Stück von seiner Welt, und wenn das auch nur zwischen den Hochhäusern irgendwo ein kleiner Garten ist, ja, dann habt ihr trotzdem die Verantwortung darin, Gott zur Schau zu stellen, seine Herrlichkeit zur Schau zu stellen. Und das ist erstaunlich, wenn man über die Pflanzenvielfalt nachdenkt, die Gott erschaffen hat. Was glaubt ihr, warum er sie erschaffen hat? Er tat das zu seiner eigenen Ehre und zu unserer Freude. Und wenn ihr diese Art Dinge kultiviert, dann ehrt ihr Gott, dann stellt ihr Gottes Schöpfungskraft zur Schau. Leute, keine Angst, deshalb werden wir nicht gleich zu Umweltfreaks, die Schöpfung anbeten. Aber ich glaube durchaus, dass darin ein Mandat zur Herrschaft enthalten ist, das darauf hinweist, dass ich die Verantwortung habe, Gottes prächtige Schöpfung nach besten Kräften zur Schau zu stellen. Das muss in einem ausgewogenen Verhältnis sein. Es geht darum, irgendwie die kleine Welt, in der ich lebe, in eine gottorientierte Richtung zu formen. Leute, als ich das vorbereitet habe, habe ich gleich den Rasen gemäht bei uns. Da sah es nämlich schlimm aus. Also, da sah es wirklich schlimm aus. Alles, was wir tun, sollte also zur Ehre Gottes sein. Und wir müssen uns mit einer Erde auseinandersetzen, die einem Fluch unterliegt, und das ist nicht sehr einfach. Denn wie Adam, nachdem er gesündigt hatte, so müssen auch wir ein wenig mehr daran arbeiten, bis zu dem Punkt, dass wir schwitzen, wirklich Schweiß auf der Stirn haben, nicht nur auf der Stirn. Wenn das nur da wäre, wäre ja gut. Wir sind noch immer Verwalter seiner Schöpfung, und als Christ nehmen wir diese Verwalterschaft immer noch sehr ernst, auch wenn mir sehr wohl bewusst ist, dass eines Tages hier alles verbrennen wird und vergehen wird, dass alles vorübergehend existiert und dass das nicht ewigen Bestand hat. Aber während du und ich hier sind, sollen wir Gottes Herrlichkeit angemessen, ich betone angemessen, zur Schau stellen. Adam erhielt also diese Verantwortung. Und da wir aber auf der anderen Seite des Falls und der Sünde stehen, können wir uns den Garten nicht so sehr untertan machen, wie wir das gerne täten. Stimmt. seine wilde Welt und wir hören viel über den Tod in unserer Welt. Wir haben sogar Pflanzen, die tödlich sind. Pflanzen, die als Drogen oder Medikamente eingesetzt werden können. Und es gibt lebende Bakterien und derartige Dinge, die töten, die sogar Formen von Pest ausgelöst haben, die buchstäblich Zehntausende von Menschen getötet haben. Und es gibt einfach auch Tiere, die Killer sind. Leute, der Garten ist nicht mehr so, wie er ursprünglich war, wegen des Sündenfalls und des Fluchs. In Hebräer 2,7 heißt es, dass Christus, und vielleicht sollten wir das mal aufschlagen, Hebräer Kapitel 2, Vers 7, dass Christus, der über allem steht, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wurde. Und dann heißt es da in Vers 8, Hebräer 2, Vers 8, alles hast du seinen Füßen unterworfen. Und es ist wahr, Christus ist der fleischgewordene Mensch und wahrhaftig der König der Erde. Da heißt es, indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Aber seht euch mal die letzte Aussage an. Die ist sehr wichtig. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Stimmt das nicht? Christus ist der wahre König der Erde. Er wurde nur wenig niedriger als die Erde gemacht. Er kam herab zu uns und wurde einer von uns und übernahm das Mandat der Herrschaft. Und weil er Gott ist, hat er die größte Macht, sich die Schöpfung untertan zu machen. Aber wir betrachten die Schöpfung und sie sollte unterworfen werden, wie es in Vers 8 heißt, alle Dinge werden ihm unterworfen. Nichts, das existiert, ist ihm nicht unterworfen. Aber wir sehen noch nicht alle Dinge, die ihm unterworfen sind. Ist es nicht so? Wir sehen das Tierreich, das nicht unter Kontrolle ist. Ja, dass nicht alle Tiere lamm, fromm und passiv sind. Und wir sehen keine Pflanzen, die einfach nur wachsen und die einfach so gedeihen. Ohne dass sie Pflege erfordern. Sie brauchen Pflege. Wir sehen keine Welt ohne Krieg, ohne Hass und Massaker. Wir sehen keine Welt ohne Krankheiten. Wir sehen also noch nicht, dass alle Dinge ihm unterworfen sind. Obwohl er in seiner Souveränität auch darüber steht. Aber das werden wir. Wir werden das sehen. Verlasst euch drauf. Eines Tages werden ihm alle Dinge unterworfen. Eines Tages wird er den Fluch rückgängig machen. Er wird König der ganzen Erde sein. Betrachtet einmal Vers 10. Denn es war dem angemessen, Christus, um dessen Willen alles ist. Letztlich wird alles seins sein. Und durch den alles ist, heißt es, und er hat alles gemacht, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Nun, durch seinen Tod gewann er das Recht, Herrscher über die ganze Erde zu sein. Und er wird dieses Recht in Anspruch nehmen und verherrlicht werden. Er wird über die ganze Welt herrschen. Er wird sich diese Welt untertan machen. Das werden wir eines Tages sehen. Und er wird mit uns an seiner Seite viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Wir können also sagen, dass der Mensch vor dem Sündenfall ein Mandat zur Herrschaft erhielt, das er ausüben konnte, denn er hatte Kontrolle über alle Tiere und er hatte sogar Kontrolle über den Garten Gottes, aber das hat er durch den Fall verloren. Und das wird er erst dann vollständig wiedererworben, wenn Jesus, der noch nicht alle Dinge unterworfen hat, das tun wird. Und er spricht letztlich vom tausendjährigen Reich. Dort werden Dinge wiederhergestellt. Dort wird die Natur wiederhergestellt. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Worte, die der Prophet Jesaja sagt. Er sagt, die Steppe wird frohlocken und blühen wie ein Narzissenfeld. Der Wolf wird bei dem Lämmlein wohnen. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter. Und dann heißt es, wer 100-jährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten. Ich sag's euch ja immer. Wir sind alle jung. Sogar der Tod in seinem normalen Verlauf wird abgeschwächt. Und es ist durchaus anzunehmen, dass Menschen, die lebendig in das tausendjährige Reich eingehen, durch das ganze tausendjährige Reich leben werden, ohne zu sterben. Der Tod wird abgeschwächt. Der Fluch wird gemildert. Es werden immer noch Elemente des Fluchs auf der Erde sein, weil es immer noch Menschen geben wird, die auf dieser Erde geboren werden und eine sündhafte Natur haben, das wissen wir, und offene Rebellion wird auch mit dem Tod bestraft. Aber dennoch gibt es eine gewisse Milderung. Die Sünde wird größtenteils unterworfen. Und schließlich am Ende der 1000 Jahre wird die ganze Erde aufgelöst und ein neuer Himmel und eine neue Erde werden geschaffen, wo es keine Sünde und keinen Fall mehr gibt. Der Mensch wird also gemeinsam mit Christus im Reich Gottes herrschen. Und eines Tages, wenn Christus sich die Schöpfung untertan macht, werden wir die Unterwerfung dieser Schöpfung genießen, weil wir mit ihm herrschen werden. Die zweite Sache, die wir über den Menschen sagen, ist also, dass der Mensch König der Erde ist. Er ist der Herrscher über die Erde. Er ist nicht nur eine biologische Erweiterung irgendeines Geschöpfs. Er ist Gottes Ebenbild, um über dieses Universum einfach zu herrschen. Und er wird es in der Herrlichkeit des tausendjährigen Reiches tun, wenn er mit Christus über ein unterworfenes Universum herrscht, das von Jesus Christus selbst unterworfen wurde. Und die Propheten sagen in der Schrift sogar voraus, dass das Neue Testament verweist auch darauf, dass die Erde am Anfang der tausend Jahre erneuert wird. Ja, es werden Dinge wachsen, die wir dort im Moment im Nahen Osten zum Beispiel für unmöglich halten, aber es wird eine gewisse Erneuerung geben. Gewisse Aspekte des Fluchs werden an jedem Punkt gemildert. Der Mensch erhielt diese Souveränität, also hier ganz am Anfang der Schöpfung über die Erde, über alles Geschaffene zu herrschen. Er erhebt sich über die Schöpfungsordnung. Er ist der Souverän, der Herrscher über die Erde. Das dritte Merkmal, das wir hier in diesem Text sehen, hat auch mit der Verantwortung des Menschen zu tun. Und steht auch in seiner Verantwortung, finden wir in 1. Mose 1, 28. Dort heißt es, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. In Vers 27 heißt es, dass Gott sie als Mann und Frau schuf. Jetzt heißt es, dass sie fruchtbar sein sollen und die Erde füllen sollen. Nun, er soll also erstens das Ebenbild Gottes manifestieren, Persönlichkeit und Beziehung pflegen. Er soll zweitens der König der Erde sein und er soll den Garten Gottes kultivieren und alles tun, um die Schöpfungsordnung zu führen und zu unterwerfen, um Gottes herrliche Macht zur Schau zu stellen. Und er soll drittens sich vermehren. Gott schuf sie also als Mann und Frau. Und das muss man heute ja betonen. Das ist Gottes Design für die Ehe und für die Vermehrung. Auch die gesamte Tierwelt soll sich vermehren, wie wir in Vers 22 lesen. Selbst Pflanzen können sich fortpflanzen durch Samen oder Samen in Früchten. Gott verlieh dem Menschen die Fähigkeit, Beziehungen einzugehen und dann gab Gott dem Mann eine Gehilfin. Schaut einmal in Kapitel 2, Vers 7. Da heißt es, da bildete Jahwe Gott den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und wie wir später in Kapitel 2, Vers 18 sehen, heißt es dann, und Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Oh, das wird nicht funktionieren. Dann muss ich immer weiter Menschen erschaffen, hat sich Gott gedacht. Wenn die sich nicht vermehren, dann bin ich dran. Also hat er ihnen die Fähigkeit gegeben, sich zu vermehren. Und deshalb schuf er eine Gehilfin. Nun, ich weiß, dass die meisten Leute hier ein verschobenes Denken haben. Eine Gehilfin ist dafür da, dass sie das Geschirr abwäscht oder dass sie den Müll rausbringt oder die Betten macht. Nein, ihr Lieben, das war nicht die Art von Gehilfin, die er im Sinn hatte. Die Rolle der Gehilfin war für eine zentrale Sache erforderlich, und zwar zur Fortpflanzung der menschlichen Rasse. Darum geht es hier. Der Mann braucht eine Gehilfin. Weiblich, feminin. Er braucht eine Ehefrau, die ihm Partner ist. Er brauchte jemanden, der perfekt zu ihm passte, der physisch aus dem Boden, aus dem Gott alles erschaffen hatte, gemacht wurde. Aber achtet mal auf Vers 20 und folgende Verse. Dort sehen wir, dass Gott bei der Erschaffung dieser Gehilfin anders vorging als sonst. Gott betrachtete seine gesamte Schöpfung und es gab keine Partnerin für Adam. Es gab nichts in der Schöpfungsordnung, das auf seinem Niveau stand. Und das müssen wir immer wieder bekräftigen. Mensch bedeutet nicht, ein verherrlichtes Tier zu sein. Es bedeutet vielmehr, ein ewiges Geschöpf zu sein, das im Ebenbild Gottes erschaffen wurde. Und davon gab es bis zu diesem Zeitpunkt nur eines, und das war Adam. Vers 21. Da ließ Jahwe Gott einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Jahwe Gott bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Ich meine, wessen hätten sie sich schämen sollen? Es gab keine Sünde, es gab noch keinen Scham. Dieser Abschnitt, den ich euch gerade aus Kapitel 2 vorgelesen habe, ist eine Erweiterung dieser einfachen Aussage, die ihr in Kapitel 1, Vers 27 in der zweiten Hälfte seht, wo es heißt: Als Mann und als Frau schuf er sie. Kapitel 2 liefert uns nur die Details dafür, die Einzelheiten, wie das geschehen ist. Leute, das ist keine zusätzliche Geschichte, sondern eine Erweiterung der ursprünglichen Geschichte mit Details und Einzelheiten. An beiden Stellen kommt der Mann zuerst. Gott schuf sie als Mann und Frau. In Kapitel 2, 7 erfahrt ihr, dass er den Menschen schuf, und weiter unten ab Vers 18 schuf er die Frau im Anschluss. Das ist wichtig. Der Mann kam zuerst, und das war für Gottes gesamten Plan notwendig. Das zeigt die verblüffende Genauigkeit von 1. Mose. Gott entnahm dem Körper Adams einen Knochen, das ist es nämlich, was es ist. Und wenn wir hier ein wenig wissenschaftlich argumentieren wollen, enthielt dieser Knochen die verschlüsselte DNS in der Zellstruktur, die ein Mann erzeugen konnte. Und ich möchte das nicht weiter ausführen, aber das ist so, dass die gewisse Zellstruktur, die aus dem Mann genommen wurde, in die Frau hineingelangte. Er machte eine Frau aus diesem Knochen, er machte eine Gehilfin für Adam, und gemeinsam konnten sie nicht nur Nachkommen, sondern auch männliche Nachkommen hervorbringen. Der Mann trug das genetische Material in sich, sodass aus ihm eine Frau entnommen werden und mit ihm auf dieselbe Weise genetisch verwandt sein konnte und dadurch die Beziehung auch in der Lage war, durch diese Entziehung sowohl Männer als auch Frauen zu erzeugen. Gemeinsam erfüllen sie also das Mandat der Herrschaft in Vers 28, wo es heißt: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Fruchtbar und Vermehrung, der Fachterminus ist Fertilität, die Fähigkeit, sich fortzupflanzen. Das findet sich übrigens überall in 1. Mose, zum Beispiel in Kapitel 9, als Gott Noah und dessen Söhne nach der Sintflut segnete, sagte genau das: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Da war die Erde wieder leer. Umgangssprachlich sagt er einfach: Macht Babys, zeugt Kinder. Ja, in 1. Mose Kapitel 17, Vers 16 spricht Gott zu Abraham über Sarah: Ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Und ich will sie segnen, denn sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Und dann heißt es in Vers 20, wegen Ismael aber: Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Also der Begriff fruchtbar machen und mehren steht im Alten Testament einfach für Fortpflanzung. Ich glaube, das ist nicht so schwer zu verstehen. Gott hat es so designt, dass er Mann und Frau ermöglicht hat, sich fortzupflanzen. Und das wiederum würde dem Menschen die wunderbare Verantwortung und das Privileg geben, Nachkommen in dem Ebenbild Gottes zu erzeugen. Leute, das ist ein wunderbarer Segen. Ihr bringt ein kleines Kind in die Welt und das ist ein ewiger Mensch. Müsst ihr euch bewusst werden, ein ewiger Mensch, der im Ebenbild Gottes gemacht wurde. Es gibt nichts, was sich damit vergleichen lässt, denn dieses kleine Leben ist in der Lage, Beziehungen zu unterhalten. Sei es eine Beziehung mit einem Familienmitglied. Lieben, diese Beziehung macht uns Freude, besonders diese kleinen Babys, und selbst für Opas oder werdende Opas, die freuen sich auch auf das kleine Enkelkind, das geboren werden soll. Ist einfach etwas Wunderbares. Eine tolle Beziehung, die auch Großeltern zu ihren Enkelkindern haben können. Das sind die erfüllendsten Dinge im Leben. Beziehung. Und wir haben das Privileg und die große Freude, unsere Beziehung in der Ehe durch die Fortpflanzung, durch wunderbare Intimität zu bereichern und damit andere Menschen in diese Beziehung zu bringen, die zu tiefer und persönlicher Gemeinschaft, Konversation und Verbundenheit fähig sind. Wir können mit ihnen dieselben persönlichen Beziehungen genießen, die wir miteinander genießen. Und genau deshalb sagt Gott, können wir diese Herrschaft über das Angesicht der Erde ausbreiten, die Erde füllen, weil das so ist. 1. Mose 9,1 erfüllt die Erde. Deshalb steht in 1. Mose 1,28, füllt die Erde. Gott hat die Ehe konzipiert. Ein Mann, eine Frau. Und das wird aus dem, was ich euch am Ende von Kapitel 2 vorgelesen habe, ganz deutlich. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und zu einem Fleisch werden sie in ihrer ehelichen Einheit und in der intimen Beziehung und eine konkrete Manifestation des Einfleischseins wird ihnen durch das Leben, das durch sie entspringt, gegeben. Die kleinen quakenden Babys. Das ist die Manifestation des Einfleischseins. Das neue Leben. Ein Fleisch ist das, aber mehr als das ist das vollständige Übereinkommen, dass ihr gleich denkt und Dinge gemeinsam tut. Aber der wahrhaftigste und reinste Ausdruck von Einfleisch ist, wenn ihr beide in einem Fleisch und in einem Leben verschmelzt. Und das war das Mandat des Menschen, denn dadurch vermehrt der Mensch das Ebenbild Gottes. Und deshalb ermahnen wir euch Eltern mit euren Kleinkindern, dass ihr euch die Verwalterrolle Gottes vor Augen haltet, die Gott euch auferlegt hat. Diese kleinen Wesen, die in Gottes Ebenbild erschaffen wurden, durch Glauben an Jesus Christus in der Erkenntnis Gottes zu unterrichten. Das ist unser Mandat, das ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, sie in der Erkenntnis Gottes zu unterrichten. Gott hat also diese Fähigkeit, diese sogenannte Fertilität geschaffen, diese Fähigkeit zur Fortpflanzung und Gott hat die Ehe als das Umfeld dafür geschaffen. Ein Mann und eine Frau. Nun, ihr wisst das alle, in unserer Kultur wird das weitgehend nicht so ernst genommen. Vielmehr scheint es, dass die Leute einfach wahllos umherrennen und Kinder bekommen und es Unmengen von unehelichen Kindern gibt. Aber Tatsache ist, dass über 90% aller Menschen auf der Erde in einer Paarbeziehung landen. Interessant, oder? Über 90%. Und das liegt daran, dass Gott uns so gemacht hat. Nun, natürlich wollen Feministen und die Homosexuellen alles in ihrer Macht Stehende tun, um Gottes Pläne zu vereiteln. Und sie sind in ihren Bemühungen in unserer Gesellschaft auch sehr erfolgreich gewesen. Und deshalb heißt es in Römer 1, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Ihr Lieben, der Mensch wurde als in Gottes Ebenbild geschaffen. Er wurde als König der Erde geschaffen. Er wurde als Vermehrer des Lebens erschaffen. Und schließlich wurde er, und das ist das vierte und letzte Merkmal, wurde erschaffen, um Freude zu empfangen. Gott wollte ihn einfach nur segnen. Das war Gottes Anliegen. Vers 28 heißt es, und Gott segnete sie. Er wollte einfach jemanden haben, den er segnen konnte. Und deshalb segnete er sie. Wie segnete er sie? Nun, er segnete sie durch die Herrschaft, die er ihnen gab. Er segnete sie durch ihr göttliches Ebenbild und ihr ewiges Wesen. Und er segnete sie durch die Fähigkeit, die sie haben, Beziehungen zu unterhalten. Er segnete sie dadurch, dass er ihnen eine Persönlichkeit gab. Und er segnete sie durch die Fähigkeit, seine Schöpfung zu verstehen. Er segnete sie durch die Fähigkeit, ihn zu kennen und einander zu kennen. Und er segnete sie durch die Fähigkeit, sich durch eine intime Beziehung fortzupflanzen und die Erde mit anderen Menschen in Gottes Ebenbild zu füllen. Nun, er segnete sie auf eine weitere Weise und die findet ihr in Vers 29. Schaut einmal in Vers 29, da heißt es, und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Habt ihr euch jemals gefragt, warum Gott diese Welt mit solch einer Vielfalt an Nahrung gefüllt hat? Schon allein bei den Pflanzen, bei Obst und Gemüse? Diese Vegetation kennt scheinbar keine Limits. All die Dinge, die wachsen und an Bäumen hängen, sind da, damit der Mensch sie genießt. Und zu diesem Zeitpunkt gibt es, wie gesagt, noch keinen Tod. Der Mensch ist also bei der Schöpfung ursprünglich ein Vegetarier. Ist es nicht wunderbar, dass Gott nicht alles gleich gemacht hat? Dass er nicht einen grauen Himmel oder einen braunen Himmel und ein braunes Wasser und eine farblose Welt geschaffen hat und nur Schwarzbrot? Stell dir vor, es wird jeden Tag Schwarzbrot geben. Schwarzbrot und keine Butter. Nein, nein, nur Schwarzbrot. Butter ist schon Vielfalt. Warum hat Gott diese Welt mit so einer Fülle von Pflanzen, von Gemüse und Obst gefüllt? Ich sag's euch, zu unserem Gefallen, zu unserer Freude. Ich bin immer wieder erstaunt, wie Gott uns zum Genießen der Dinge eine weitere verblüffende menschliche Fähigkeit gegeben hat, nämlich den Geschmacks- und Geruchssinn. Nun, wenn wir vom Essen reden, dann denkt ihr wahrscheinlich an den Geschmackssinn, aber wir riechen beim Schmecken genauso viel. Wenn ihr nicht riechen könnt, könnt ihr nicht richtig schmecken. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, gewisse wunderbare Dinge im Zusammenspiel mit dem Geruchssinn zu schmecken. Diese Vielfalt ist einfach wunderbar. Wir gehen an ein Buffet und wir sind überwältigt von dieser Vielfalt. Was für ein wunderbarer Segen, damit wir buchstäblich die gewaltige Fülle genießen können, die Gott uns bietet und wir ihn dafür loben, dass wir ihn danken und dass wir ihn dafür anbeten. Adam und Eva waren die ersten Vegetarier. Sie konnten jedes samentragende Gewächs auf der Erde essen und jeder Baum, an dem Samen tragende Früchte sind. Alles diente zu ihrer Nahrung. Aber allen Tieren, heißt es weiter, sagt der Text, der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und hier kommt wieder dieses, es geschah so, diese unterstreichende Aussage, die darauf hinweist, dass dies ein fester, etablierter Bestandteil war, ein Zustand war, der fest war. Der Mensch war zum Zeitpunkt der Schöpfung Vegetarier und die Tiere ebenso. Warum? Weil es keinen Tod gab, niemand starb. Gott etablierte dies als das ursprüngliche und unveränderliche Vorbild. Zu der Zeit war es dauerhaft und es geschah so, weist einfach auf diese Dauerhaftigkeit hin. Nur es gab eine Ausnahme und eine Einschränkung in Kapitel 2, 9. Es gab einen Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und auch diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse in Vers 16. Und Adam und Eva wurde gesagt, sie dürften alles im Garten essen, was sie wollten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Leute, sie konnten sogar beliebig vom Baum des Lebens essen, aber nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Davon zu essen war verboten und würde verheerende Auswirkungen über alles bringen. Über das ursprüngliche Design, über die ganze Schöpfung als Konsequenz würde es Tod und Verfall mit sich bringen. Nur die traurige Geschichte ist, dass sie genau das taten. Sehr traurig. Kapitel 3 berichtet über diese schreckliche Geschichte und wir wissen nicht, wie viel Zeit verstrichen ist, aber es gab einen Zeitpunkt, wo Eva sich von der Schlange betören ließ. Die Schlange belog sie und Eva schluckte die Lüge und sie war Gott ungehorsam und aß. Und dann war Adam genauso bewusst ungehorsam und aß und alles veränderte sich, einfach alles. Und wir merken das bis heute. In Kapitel 3, 19 war es plötzlich nicht mehr so einfach, sich um den Garten zu kümmern. In Vers 17 heißt es, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln sollen ertragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Mit anderen Worten, dein ganzes Leben wird eine Herausforderung sein. Du wirst schwer für deine Nahrung von Gewächsen, die dir einst frei zugänglich waren, arbeiten müssen. In Vers 21 heißt es dann, und Jahwe Gott machte Kleider aus Fell. Und das weist auf den ersten Tod hin, denn um an das Fell zu gelangen, musste Gott ein Tier töten. Das ist der erste Tod, den wir sehen auf der Erde. Gott tötete das erste Tier, um die Blöße von Adam und dessen Frau zu bedecken. In Kapitel 4, Vers 4 brachte Adam die Erstlinge der Herde und ihr Fett dar. Und das bedeutet, er brachte ein Tieropfer dar, tötete ein Tier. Und nochmals, und Jahwe sah Abel und sein Opfer an. Der Herr akzeptierte den Tod von Tieren als Opfer. Was bedeutet, der Tod von Tieren wurde von Gott eingeführt und für Gott im Rahmen seines Opfersystems annehmbar. Denn er wies natürlich auf den Lohn der Sünde hin, den Tod. Später gestattete er ihn, und einige Männer sind sehr dankbar dafür, gestattete er den Menschen sogar, Fleisch zu essen. Kapitel 9, wo Noah und seine Söhne aus der Arche kamen, sagte Gott, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Und dann Kapitel 9, 2, Furcht und Schrecken vor euch soll über die Tiere der Erde kommen. Plötzlich werdet ihr zum König der Erde, habt Autorität über die Tiere, aber sie werden euch nicht freundlich gesonnen sein. Sie werden euch auch fürchten. Und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden, über alle Fische im Meer, in eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Leute, bitte denkt nicht, vegetarische Ernährung sei christlich. Da ist nichts Christliches dran. Das war ursprünglich so. Aber sobald es Sünde gab, erlaubte Gott den Menschen, Fleisch zu essen. Und nehmt bitte zur Kenntnis, denn Gott demonstrierte durch diese Todesfälle ursprünglich, dass der Tod die Folge von Sünde war. Der Tod erforderte ein Opfer. Und der sogar später ein stellvertretendes Opfer. Das Prinzip der Stellvertretung wird eigentlich schon da eingeführt. Im tausendjährigen Reich, das uns erwartet, könnte sich die Frage stellen, ob das genau so sein wird. Nein, die Tiere werden zahm sein, nicht wild, aber es wird Tiere geben, die während des tausendjährigen Reichs getötet werden. Laut Hesekiel 40 bis 48 werden im neuen Tempel des tausendjährigen Reichs Opfer dargebracht werden. Einige von ihnen werden also so getötet werden, zumindest für diese Gedenkfeiern im Tempel. Und es wird im tausendjährigen Reich Sünde geben, ganz so, wie ich das vorhin gesagt habe, dass es eine sündige Natur gibt, derjenigen, die geboren werden. Aber es wird eine gewisse Rückkehr zum ursprünglichen Design geben. Jesaja gibt uns zu verstehen, dass die ganze Welt im gewissen Maße anders sein wird. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Doch es wird ihm nichts geschehen. Der Fluch wird also in einem gewissen Sinne aufgehoben. Es wird gemildert, aber nicht vollkommen. Und dann in Jesaja Kapitel 65, Vers 25 heißt es, Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange wird sich vom Staub nähren. Es wird also einige Veränderungen geben. Nun, um es noch einmal zusammenzufassen, es gibt offensichtlich noch viel mehr, was man in Kapitel 2 vertiefen könnte, aber das wollen wir im Rahmen dieser Serie nicht tun. Es reicht zu wissen, Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. Er hat ihn zum König der Erde erschaffen. Er hat ihn geschaffen, um sich fortzupflanzen, und er hat ihn erschaffen, damit er ihn segnen könnte. Er hat den Menschen erschaffen, um ihn die Fülle seines Segens genießen zu lassen. Und all das hat er getan, so heißt es in Vers 31 zum Abschluss. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und zwar nicht nur die einzelnen Teile, die er sich anschaut, sondern als Ganzes. Diesmal sagt er, es ist sehr gut, das ist das erste Mal. Er betrachtete dabei nicht so sehr die einzelnen Teile, sondern sein ganzes Werk. Und das betont noch einmal, dass er der Schöpfer ist, dass er alles gemacht hat. Es gab keinen Tod, es gab nichts Böses, es gab keine Sünde, es gab kein Gefallensein. Leute, das und nur die Schrift allein setzt der Möglichkeit der Evolution ein Ende. einschließlich irgendeiner theistischen Evolution, die vom Tod abhängig ist und absoluter Blödsinn ist. Wirklich Unsinn. Es gab keinen Tod. Die Dinge mutierten und starben nicht über einen Zeitraum von Milliarden von Jahren während dieser Zeit. Wenn Gott einen Tag sagt, dann meint er einen Tag. Damit kommen wir zu Kapitel 2,1. So wurde der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Leute, das war's. Das ist alles. Mehr gibt es nicht. Das ist die ganze Geschichte. Anfang und Ende erstrecken sich hier über diese 31 plus 1, 32 Verse, die uns das komplette Bild des erschaffenen Universums in seiner wunderbaren Perfektion vermitteln. Gott hat das so gemacht. Gott hat alles geschaffen. Glaubt ihr das? Wenn ihr das glaubt, dann lasst uns ihn gemeinsam jetzt dafür danken und ihn anbeten.